Vielen Dank für diese schöne Analyse. Spekulative Philosophie ist insbesondere für jemanden wie mich, der sich hauptsächlich mit analytischer Philosophie befasst, ausgesprochen wohltuend. Die analytische Philosophie in meinem Bereich, die atmet teilweise schon einen derart bürokratischen Geist, dass es kaum noch auszuhalten ist. Also das ist ganz wunderbar. Okay, damit ist die Diskussion eröffnet. Fragen, Anmerkungen, Stellungnahmen.
Ich beschäftige mich jetzt zwar nicht mehr mit analytischer Philosophie, aber ich war ein bisschen irritiert, muss ich zugeben, weil ich habe mich gefragt, wie sich Jonas eigentlich so zur Empirie stellt, ja? Weil das auch in der Ankündigung so drin stand, dass er eben einen Dialog zwischen oder eine Verhältnisbestimmung zwischen Biologie und metaphysischem Denken, zwischen der philosophischen Deutung und den physikalischen Daten oder Ergebnissen auch anstrebt. Ja. Steckt das dann auch in dem Buch drin? Und haben Sie jetzt einfach so diesen Schwerpunkt auf eher dieses metaphysische Narrativ eines deutschen Idealismus auch gesetzt? Auch Augenblick, ja, weil ich habe eben mal ein Interview gelesen von Joas mit Karl Friedrich von Weizsäcker, und Weizsäcker vertritt ja ganz explizit eben so eine Schellingsche Naturphilosophie, wo eben tatsächlich die Materie als schlafender Geist interpretiert wird. Und dem hat sich Joas aber dezidiert entgegengestellt, mit dem Punkt, dass eben Leben was Seltenes ist und so weiter. Und
Jonas sagt selbst, dass sozusagen innerhalb des, er kriegt ja die Frage mal gestellt, also Sie reden hier von Subjektivität und Leben und Innerlichkeit, als ob das quasi das Zentrum und das meistverbreitete im Kosmos wäre. Aber im Gegenteil, wenn man sozusagen kosmischen, wie er es nennt, einen kosmischen Befund anstrebt, entdeckt man, dass Leben eine ausgesprochene Seltenheit ist, rationales oder beseelt, hochstufig subjektiv beseeltes Leben noch viel weniger. Er sagt jetzt allerdings zu, dass man sozusagen da um die Spitze des Eisberges sieht. Und das Problem darin eben besteht nicht, dass es, dass diese Subjektivitätsform selten sei, sondern dass wir eher gucken müssen, was sind die Bedingungen der Möglichkeit dieser Subjektivitätsform. Beziehungsweise er stellt auch explizit mal die Frage, ist unser Wissen um diese Beschränktheit des Vorkommens von, nennen wir es mal, menschlicher Subjektivität, ist die eigentlich schon ausreichend oder könnte es nicht sein, dass wir noch mehr haben? Es gibt in Materie, Geist und Schöpfung kommt am Ende ein Exkurs, was wäre, wenn wir außerirdisches Leben fänden. Ob das eine Konsequenz für unser ethisches Verhalten hätte, und er sagt am Ende nie überhaupt nicht, weil es kommt bei dieser Ethik eigentlich gar nicht vor, wie häufig oder wie oft Subjektivität vorkommen kann oder erleben, sondern die Tatsache, dass es überhaupt vorkommt. Und dass es in einem riesenartigen Kosmos vorkommt, heißt, dass es immer wieder vorkommen kann und auch in größerer Anzahl vorkommen kann. Also insofern ist einfach das quantitative Argument, nimmt er nicht in Hand, aber nochmal zu der Frage mit der Empirie. Jonas ist tatsächlich einer in gewisser Weise pragmatischen Empiristen, was Naturphilosophie betrifft, ist. Also wahrscheinlich wissen Sie, als in den 60er, 70er in Amerika Gesetzgebung gemacht wurde, was Organtransplantation oder Organentnahme an Gehirntoten betraf, hat sich Jonas massiv dagegen eingesetzt, dass sozusagen das Fehlen von Herzschlag und das Fehlen von Hirnaktivität ausreichend angesehen werde, um jemanden für tot zu erklären. Hat also auch ganz konkret bei der Gesetzesvorlage mitformuliert. Und auch die anderen Geschichten. Jonas kennt sich blendend aus in Naturwissenschaft seiner Zeit. Aber was ihm sozusagen am Herzen liegt, ist zu gucken, dass man diese empirischen Daten eben zu mehr oder interpretiert im Sinn, dass sie mehr als nur zu bloß vorgefundenem sind, was man jetzt analytisch verarbeiten oder verrechnen könnte, sondern dass diese empirischen Daten immer schon über sich hinausweisen. Und man sozusagen gucken muss, in welche Richtung weisen sie hinaus. Und jetzt ist der Punkt, wo ich sage, da ist natürlich jetzt jegliche Art rein argumentativer Vorgehensweise obsolet. Er sagt ja ganz oft, dass er macht die Spekulation, er weiß, er setzt sich damit sowohl in den Nesseln bei den Naturwissenschaftlern als auch bei den Metaphysikkritikern als auch bei den analytischen Philosophen. Der setzt sich eigentlich bei allen in den Nesseln, sagt aber am Ende sogar, erstens, Philosophie hat das so an sich, dass man verschiedene Denkmuster verlassen muss und gerade in der gegenwärtigen Situation muss man eigentlich so tun, als ob das wahr wäre. Also diese Organismusphilosophie, also wenn wir da genauer nachschauen wollen, die ist in Organismus und Freiheit ganz besonders ausgeprägt, wo es dann in die ganz große Kataloge von empirischen Daten und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen der letzten 10 Jahre und ihre philosophischen Ausdeutungen geht. Also da ist sozusagen eine Sache, wo man auch nicht mehr kühl, rational, sachlich argumentieren kann bei Jonas, dass es einerseits seine Schwäche und ihn angreifbar macht, aber andererseits eben auch dieser Mut zum Wagnis, das Ganze so einzubringen, dass es immer mit dem Horizont der Frage, wie ist Leben und wie ist die Erhaltung von Leben und die Erhaltung von würdigem Leben für alles ist letzten Endes möglich.
Wenn man so einen Denker wie Jonas hat, der mit einer gewissen Provokationsfreude auch Grenzen verletzt, dann lädt es natürlich dazu ein, zumindest einige dieser Grenzen auch zu verteidigen. Dass natürlich gewisse Unterschiede nivelliert werden und dass dann vielleicht auch wirklich Verständnisschwierigkeiten führt. Ich möchte es an einem Punkt mal konkretisieren. Der Unterschied zwischen dem Kosmos oder der Wirklichkeit als Ganzer und eben einzelner Strukturen, Elemente oder was auch immer innerhalb dieses Kosmos. Mein Eindruck war, dass er auch diese Grenze natürlich überspringt oder bricht. Man hat Ähnliches bei philologischen Gottesbereichen. Man meint zu beobachten, dass einzelne Strukturen innerhalb des Kosmos ziel- und zweckgerichtet sind und dann schließt man, und aufs Ganze, dass auch der Kosmos das Ganze
hat, ein Ziel
hat, einen Plan verfolgt und dass man natürlich sehr schnell eben auch bei einer personal zu denkenden Instanz, die eben diesen Plan dann eingezeichnet hat. Meine Frage, wenn Jonas jetzt nun wirklich den Kosmos als Ganzen und der Nachfolger des Kaios als Lebewesen deutet und dann eben noch, du sagst, in den ethischen Diskurs derart einbindet, dass wir dem Kosmos gegenüber in Pflicht genommen sind, kann man das noch wirklich verstehen? Was heißt es, dem Kosmos der Wirklichkeit als Ganzer gegenüber verantwortlich zu sein? Also Klimaschutz ist doch schon viel zu sagen, eine 2-Grad-Grenze, da bin ich dem Kosmos als Ganzen gegenüber verantwortlich.
Das ist zu. Das ist dieser Anthropozentrismus, den man auch gerne vorwirft. Also ein Punkt ist ja, er springt sozusagen, wo man schon sagt, dass es eine Grenze überschreitet, indem er den Mythos erzählt, den Kosmos auslegt, als das die Gestalt Gottes in seinem aus unentscheidbaren Ursachen heraus der Entäußerung des Werdens, der hofft, dass er irgendwann zu Ende wieder zu sich selbst kommt. Das sozusagen, da geht ja den Mythos um, sozusagen diese Subjektivierung des Kosmos als Instanz gegenüber ethischem Verhalten deutlich zu machen. Die andere Sache ist jetzt aber die, dieser Anthropozentrismus geht ja davon aus, und das hat man ihm, glaube ich, auch vorgeworfen, dass er gerade an den Menschen appelliert, macht Klimaschutz. Ozonloch muss gestoppt werden, damit Gott sozusagen zu sich selbst kommen kann. Dass das natürlich eine gewisse Hybris letzten, ist jetzt überspitzt klar. Aber dass da eine ganz gewaltige Hybris hinsteckt, als ob der Mensch der alleinige Sachwalter der Schöpfung wäre. Deswegen ist es so erfrischend, dass man dann wirklich im Spätwerk hinten diese experimentellen Spekulationen über außerirdische Lebensformen sieht. Dass sozusagen im Kosmos eventuell noch irgendwo anders die Sachhalter der Sache Gottes wären. Aber er sagt eben, wir müssen auch davon ausgehen, das wissen wir nicht und müssen entsprechend so tun, als ob es so wäre. Der fiese Gedanke, der für sich sozusagen selbst den Boden ein bisschen untergraben, ist natürlich, dass es letzten Endes bei Jonas hat man so viel gar nicht so sehr um den Gott geht oder den Kosmos als Ganzen, als Inkarnation Gottes, sondern dass er sozusagen versucht, mit allen Mitteln einen Entwurf zu bringen, der den Menschen mit aller Drastik davon überzeugt, dass es nötig sei, den Kosmos zu schützen. Beispielsweise, er wendet sich auch ganz stark gegen, Gutmann fand es großartig, was er da gemacht hatte, aber gegen viele theologische Positionen oder religiöse Positionen, die eben sagen, ja gut, der Mensch ist doch jetzt also jenseits orientiert und die ganze Weltlichkeit ist doch sowieso nur Tant und wir sind dafür da, im Jenseits Heil zu finden und nicht in der Wirklichkeit, die wir vorfinden, glücklich. Dass er sagt sozusagen diese, wie er es nennt, gnostische Weltflucht und damit auch Flucht aus der Verantwortlichkeit, dass er die sozusagen ein bisschen konterkarieren möchte. Also dass er, was du sagst, Jonas ist der Erste, der sagt, ja, genau so ist es. Der aber jetzt sagen würde, das sind allerdings die Argumente, die jetzt von deiner Seite kamen. Das ist eine Denkstruktur, die kommt aus einer gewissen Ecke, die sozusagen selbst sich für absolut setzt. Also gerade das größte Problem bei Jonas ist ja eigentlich, deswegen auch zur Frage Empirie nochmal, dass er diesen naturalistischen Fehlschluss nicht nur begeht, sondern er kultiviert ihn, dass er von einem Sein auf ein Sollen schließt. Da haben ihm alle, das war einer der Punkte, wo Hannah Arendt sagte, es ist weder politisch noch ethisch irgendwie sinnvoll, das wirklich hier als Ausgangspunkt zu nehmen, dass von einem Sein auf ein Sollen geschlossen, von einem Sein auf ein Werthaftes, dieses Sein von Werthaft auf ein Sollen geschlossen werden kann. Aber da sagt er, das weiß ich, dass ich das mache, aber das ist sozusagen jetzt pragmatisch das Ding der Lage. Und der andere Punkt, der noch dahinter steckt, und das sind sozusagen noch die metaphysischen Voraussetzungen, auf die ich jetzt nicht eingehen konnte, teilweise die Zeitdrucks und teilweise, weil sie einfach so komplex sind, dass nicht mal mein Lehrer, der Experte dafür ist, mir nachbringen konnte, ist, dass er hier stark auf einer metaphysischen Orientierung an Whitehead arbeitet, der sozusagen ein ähnliches Modell hat, auch organisches Prinzip, auch einen Gottesbegriff hat, der impliziert, dass alles, und zwar selbst die Atome mit einer intensiven Subjektivität und Subjektivitätsdimension begabt sind. Das heißt, das ist sozusagen der unausgesprochene metaphysische Untergrund, vor dem er auch dann sagt, ja, es gibt sowas wie Wert und es gibt sowas wie Sollen, das aus Sein impliziert wird. Das ist interessant, eben im Prinzip der Anforderung kommt das so nicht vor. Da sagt er einfach, es gibt ein Sein und wir erfahren Wert und da wir Wert erfahren, muss es auch Wert muss es den auch irgendwie geben, wie auch immer er aussieht, und dem müssen wir uns gegenüber Verantwortung behalten.
Ja, Dirk. Ja, dann lasse ich mal diesen Teil mit der Science-Science-Geschichte weg. Noch der inkludierendste, grenzaufgebendste Denker, den ich ja polemisch, und weiß nur polemisch, die Grenzen gerne behalten wollen. So ist es ja auch bei Jonas. Sein Prinzip Verantwortung wird explizit gegen ein Prinzip Hoffnung gesetzt, und also gegen alles, was eigentlich Hoffnung meint. Das taucht dann natürlich an verschiedenen Stellen wieder auf. Wer sozusagen die Hoffnung aufgibt als philosophischen Gedanken oder als philosophisches Prinzip, der kann, selbst wenn er eine Teleologie beibehält, wenn er dann eine Teleologie beibehält, diese nur sozusagen als inversive Teleologie beibehalten, und das heißt als einen Auftrag zur Bewahrung. Und genau das taucht dann natürlich in seinem Imperativ auf, die Permanenz, die Dauer. Das heißt, wenn der Zeitstrahl sozusagen nicht nach vorne gehen darf, weil sozusagen die Hoffnung nicht geht als Prinzip, dann muss er sich in sich zurückbiegen, und das heißt, es geht im Prinzip um Dauer und Permanenz.
Ja.
Jetzt komme ich doch noch mit dem aufgehobenen seinen Säulen zurück. Natürlich meldet sich auch so etwas. Du hast in dem zweiten Zitat des Imperativs bei dem menschlichen Leben natürlich das entsprechende Attribut ausgelassen, verschluckt, das echte menschliche Leben. Also offenbar gibt es zwischen menschlichem Leben und echtem menschlichen Leben einen Unterschied, und das ist der entscheidende Unterschied. Und das würde ich gerne wissen, was das eigentlich ist, was diesen Unterschied macht.
Das echte menschliche Leben.
Dem menschlichen Leben und dem echten menschlichen Leben. Und ich frage mich überhaupt, wie jemand, der eigentlich so stark von einem teleologischen Denken herkommt, warum der eigentlich eine solche Aversion gegen die Hoffnung geben kann. Denn die Hoffnung ist doch das, oder ist das etwas anderes, was diese Sehnsucht der Realisierung, die Geistlatenz der Materie ist.
Oder
bin ich da sozusagen jetzt christlich
überformt
und lese ihn da nicht direkt, wobei man natürlich dann so eine christliche Hoffnung problemlos noch jahnisch säkularisieren kann und dann in allen möglichen Hoffnungen finden.
Wobei, man braucht gar nicht zu Bloch zu gehen, das ist, obwohl das sehr sinnvoll ist. Hoffnung ist bei Jonas ja sozusagen eine Art, die steht, der sagt nicht, dass Leute aufhören sollen zu hoffen. Er wird ja oft auch angesprochen, wie es in Auschwitz gewesen ist, ob nicht gerade die Hoffnung die Leute am Laufen gehalten hat letzten Endes und den Glauben, dass es sinnhaft sein könnte. Hoffnung ist bei Jonas insofern kontraproduktiv, als sie, wie er jetzt ganz psychologisch argumentiert, sagt, wenn wir die Wahl haben, wie wir jetzt mit uns den Menschen gegenüber verhalten und wie wir sie dazu bringen können, dass sie jetzt verantwortlich handeln und sich Sorgen um die Zukunft machen, dann ist Hoffnung natürlich eine Sache schön, versprecht ihnen irgendwas, das ist aber so vage. Wo man die Menschen wirklich packen kann, ist die Furcht. Und er sagt ja, am Ende malt ihnen immer die schlimmstmögliche Dimension aus, weil nur dann, wenn der Mensch wirklich Furcht empfindet und sich klar wird, wie riskiert das hier alles ist, wird er dazu aufgewogen, also wir haben die Tage oft genug gehabt in den Nachrichten, das ist sozusagen jetzt der pragmatische Einfluss, macht den Leuten Angst und sie müssen was ändern und uns was bewahren. Der andere Aspekt mit der Hoffnung, den er bei jetzt gerade das Bloch Janisch auch sich explizit gegen wehrt, ist ja, dass Bloch von der Hoffnung redet, so unglaublich leer ist. Die ist zwar einerseits voll, so die politische Utopie und die klassenfreie Gesellschaft und die Materie, die sich ausbildet und der urgebärende Schoß der Materie und ich weiß nicht was macht, aber das Problem ist, dass das Bloch ja eine Hoffnung hat als in Form einer Ontologie des Noch-Nicht-Seienden. Also da ist sozusagen nichts, was irgendwie in Nutze Dyson sich ausdifferenziert, sondern das kommt am Ende erst. Also man hat wirklich einen Prozess, der wirklich bei nichts anfängt, der aber irgendwie, lustigerweise gleiche Metaphern, den Hunger, die Sehnsucht, den Traum hat, dass irgendwann was wird, der sozusagen dessen eigentliches Wesen nicht da ist und erst hergestellt werden muss. Und da wehrt sich Jonas vehement gegen und sagt, das sei jetzt nicht bei Humbug, aber das sei doch schon sehr schwer nachzuvollziehen, wie etwas, das keinerlei Struktur und kein Wesen hat, überhaupt erst ins Entstehen kommen solle.
Genau, das war ja die sonderbare Sache, dass er eigentlich, wenn er dann von der Hoffnung zur Furcht geht, mit einem Zweiten der Teleologie sozusagen in sich selbst zurückbindet und der dann auch auf Bewahrung, auf Selbsterhaltung setzt, in einem ganz aberwitzigen Einklang ist, nämlich mit Hoffnung. Der setzt auch nicht auf Hoffnung, sondern auf Furcht. Und da biegt sich die Teleologie auch in sich zurück und dann haben wir Selbsterhaltung, Bewahrung und
Ja, aber auch sagen, die Sätze waren noch unsere Sorge noch aufs Genus Mensch beschränkt oder beziehungsweise der politischen Einheit letzten Endes oder des Individuums. Bei Jonas geht's halt, muss es halt weitergehen, weil ja mit Menschen können überleben, aber darum geht es letzten Endes ja nicht.
Der Egozentrismus menschlich oder kosmisch?
Ja, die Frage ist, ist es noch ein Egozentrismus, wenn es sonst nichts mehr existiert, außer diesem einen großen Zentrum, das es dann letztendlich geht. Aber ich glaube, wir sind ja schon 40, ja.
Gibt es noch Fragen?
Für eine Frage hätten wir noch Zeit.
Man nutzt sich. Ach, voll gut. Zu dem göttlichen Weltabend. Startet in das Planlos, soll ich das
jetzt sagen? Gestartet oder startet?
Der startet das Planlos. Ich glaube, es ist vieler aus dem
uneinsehbare Urgrund.
Das ist ja. Also es klang für mich fast wie eine göttliche Lotterie. Also
Anti-Leid.
Das ist kein Gott, der sozusagen die Unendlichkeit der wirklichen Weltverläufe erstmal taxiert und dann aufgrund bestimmter Kriterien auswählt, welche der möglichen er auch aktualisiert und realisiert, sondern würfelt Gott.
Weiß man nicht. Gott würfelt, also die Formulierung Gott würfelt nicht, steht bei Jonas in gewisser Weise auch schon. Also er halb ironisch subvertiert, halb affirmativ. Also er sagt, das Problem ist gut, Mythos. Also man kann sozusagen alles an die Form des Mythos rückfinden, dass man hier jetzt keine argumentativen Aussagen tätigen kann. Aber von dem, wie er den Fortgang beschreibt, hat man das Gefühl, Gott weiß um die Möglichkeiten. Er weiß um die Gefahren und die Möglichkeiten, die Chancen, die es geben kann. Also so sagt Jonas, also eigentlich kann Gott das nur gemacht haben, um irgendwann wirklich wieder dahin zu kommen. Und auf diesem langen, langen Weg eben auch sowas wie den Menschen unter anderem hervorzubringen oder Denken, Geist höchster philosophischer Provenienz. Man könnte jetzt allerdings auch böse sagen, Lotterie oder Würfelspiel, ist das eine Art Lebensmüter Gott, der jetzt versucht oder nicht? Ist das eine Art Himmelfahrts, ja, Gottesfahrtskommando in dem Falle? Weiß man nicht. Er bringt es wirklich, das ist der Punkt, der ein bisschen zu wenig betont wurde bei mir, im Rahmen der Theodizee-Frage ganz massiv. Die an dem Aufdruck gebunden ist an die Ethik. Und wenn sie sagen, anders können wir uns eigentlich einen Gottesbegriff nicht denken, der angesichts von Auschwitz standhält, außer wir nehmen einen Gott, der verschiedene Attribute nicht mehr hat. Er ist nicht mehr allwissend, allwissend ist er, glaube ich, noch. Allmächtig ist er nicht mehr, er ist nicht mehr unbeeinflussbar, er ist auch nicht mehr sein, sondern er ist werdender. Dass man sozusagen nur mit diesen verschiedenen Modifikationen Gott überhaupt noch ins Spiel behalten kann, nach sowas wie Auschwitz.
Das ist dann im Grunde der Gott, der sozusagen mit dem Gang der Geschichte mitläuft.
Das ist, er bringt das ja auch sogar ein Gott, der Herr der Geschichte.
Und gerade deshalb so leiden, gar nicht.
Ja, er bringt ja.
Das ist übrigens ein Bild, das bei Abelard ist.
Das ist schon im Alten Testament,
so. Seine Trinität zu operieren. Wie wäre es, wenn ich von diesen drei klassischen Gottesbildern, all Macht, all Gut und all Wissen, eine streiche?
Ja.
Und da kommt jemand zu Desastre.
Ganz unfreundlich, das ist auch was, ja, stimmt.
Ja, nur derjenige, der alles kann, ja, alles weiß, aber eben nicht allgütig ist, sondern ist bei einer diabolischen Vorstellung.
Ja.
Und den Jonaschen hat er auch. Ja. Also, wenn ich,
wobei der ist noch allgütig.
Der
leitet der Weg jetzt.
Die Allmacht streichen, das ärmste Wesen überhaupt, weiß alles. Überhaupt.
Allmacht bei Jonas ist ganz. Es gibt diesen schönen Widerspruch gegen den Allmachtsbegriff Gottes bei Jonas, wo er sagt, Allmacht ist so der allerleerste Begriff, was ist denn Macht? Macht ist doch konstituiert durch so eine Art Gegenüberrelation und ein Verhalten etwas, was da ist. Und Gott sozusagen als Absoluter hat doch gar kein Gegenüber. Was soll das für eine Allmacht sein? Also er bringt dann so den Versuch, dass man Allmacht vielleicht besser definieren sollte als Respekt vor allem anderen vielleicht oder so. Aber diesen Allmachtsbegriff, den ontologischen Streifen von Anfang an sowieso durch. Aber das ist, glaube ich, jetzt ein zu weites Feld, Luise, um es mit frontal zu sagen.
Zum Abschluss, das erinnert mich an etwas, was Bernard Williams geschrieben hat. Ein Argument auch gegen den Utilitarismus, insbesondere gegen die utilitaristische Tierschutzethik. Also demnach wäre Gott als Allwissender wirklich der Ärmste von allen. Williams weist auch darauf hin, dass die Vorstellung, alles, was auf der Welt passiert, insbesondere alles Leiden zu registrieren, eine Horrorvorstellung ist.
Also,
wenn das sozusagen der Viewpoint von Gott ist, dann verdient er nichts als Mitleid.
Wenn die Altmythe dann noch was mit Empathie zu tun haben.
Ja. Und darauf zieht der Utilitarismus ab. Also wir sollen ja nicht nur das Leiden registrieren, sondern wir sollen dann danach trachten, es zu minimieren. Und das ist ganz schlimm, also nicht nur das menschliche Leiden, sondern auch das Leiden, das sich in der Natur ereignet. Also was Tiere Tieren antun. Also ein absolutes Feuerwehr-Szenario. Okay, vielen Dank.